Im heutigen Impuls stelle ich Ihnen Edith Stein vor als eine Philosophin, die lernte, wie man in Gottes Geborgenheit tiefe Freiheit erlebt. Mit Edith Stein ist nach 650 Jahren wieder eine deutsche Frau für die Weltkirche heilig gesprochen worden, seit Gertrud von Helfter. Und zugleich ist Edith Stein, ihr Vorname meint angelsächsisch, Kämpferin um den Besitz, seit der Zeit der Apostel die erste Jüdin überhaupt, die in einem offiziellen Verfahren von der Kirche heilig gesprochen wurde. Ihre Bedeutung geht daher über das individuelle Schicksal einer normalen Heiligen des 20. Jahrhunderts hinaus, die die Brutalität der nationalsozialistischen Ideologie am eigenen Leib erlebt und den Tod in Auschwitz erlitten hat, wie andere Seliggesprochene auch, wie Maximilian Kolbe, Bernhard Lichtenberg, Karl Leisner und andere. Dass Edith Stein als eine deutsche Jüdin in den Kreis der offiziell anzurufenden Heiligen aufgenommen wurde, hat auch eine symbolische Bedeutung. Es ist ein Zeichen der Mahnung, dass solch maßloses Unrecht nie mehr am Volk der Juden und an überhaupt keinem Volk geschehen darf. Edith Steins Heiligsprechung ist, zumindest aus christlicher Sicht, auch ein Symbol der Versöhnung, weil sie zeigt, dass die Opfer nicht ignoriert werden, sondern Beachtung durch uns Nachgeborene finden, zusammen mit Edith Stein eben auch die zahllosen anderen Ermordeten. Edith Stein ist die erste Heilige in dieser Reihe von Mahnerinnen der Päpste, die sich selbst als Atheistin bezeichnete, bevor sie in ihrer Studienzeit mit dem Christentum durch einige glaubwürdige Zeugen in Kontakt kam und sich dann erst mit 30 Jahren taufen ließ. Interessanterweise waren es ihre Laienkolleginnen aus dem Lehrberuf, die ihre Heiligsprechung forderten. Doch ab 1962 tatkräftig unterstützt vom Karmel, dem sie ab 1933 angehörte. Nach der Seligsprechung 1987 in Köln erfolgte die Heiligsprechung 1998 in Rom, ausgerechnet im Jahr des Heiligen Geistes 1998. Auch Edith Stein ist eine mit dem Heiligen Geist begabte Prophetin. Als aufmerksame Philosophin war sie an politischen Zusammenhängen interessiert. Sie wirkte als Vorkämpferin für Frauenrechte, arbeitete als Sanitäterin im Ersten Weltkrieg und half beim Aufbau der Deutschen Demokratischen Partei, eine Vorläuferin der FDP, bevor sie erkannte, dass ihre Begabung doch nicht in der konkreten politischen Arbeit lag. Als junge Dozentin in Münster erlebte sie die Machtergreifung Hitlers und durchschaute von Anfang an Hitlers Strategie, worauf sie sich mit ihrer Analyse an Papst Pius XI. Wandte und sein Eingreifen forderte. Sie war überzeugt, dass Frauen zwar von Jesus nicht zu Priesterinnen in der Kirche auserwählt seien, sehr wohl habe Gott aber Frauen zu allen Zeiten als Prophetinnen berufen, als Verkünderinnen seines Willens an Könige und Päpste. Und in diesen Dienst stellte sie sich bewusst selbst. Wie kann ich mich an Gott und die Kirche binden und dennoch frei sein? Das war Edith Steins bedrängende Frage, bevor sie in die Kirche eintrat. Für Edith Steins Gotteserfahrung, wie wir aus Briefen und phänomenologischen Erwägungen wissen, war neben der intellektuellen Vorbereitung durch die Methode der Phänomenologie das religiöse Erlebnis ausschlaggebend, das sie als reales Geschehen, nicht als Gefühl bezeichnete. Darunter verstand sie eine ganzheitliche Erfahrung, die eine Veränderung in ihrem Inneren mit Folgen in ihrem äußeren Lebensvollzug bewirkte. Edith Stein erlebte etwas Fremdes, in sie Einströmendes, das sie zu einem Ruhen in Gott führte, wie sie es nannte. So schrieb sie bereits 1918, 3 Jahre vor ihrer Taufe, in den Beiträgen zur philosophischen Begründung der Psychologie und der Geisteswissenschaften. Es gibt einen Zustand des Ruhens in Gott, der völligen Entspannung aller geistigen Tätigkeit, indem man keinerlei Pläne macht, keine Entschlüsse fasst und erst recht nicht handelt, sondern alles Künftige dem göttlichen Willen anheimstellt, sich gänzlich dem Schicksal überlässt. Dieser Zustand ist mir etwa zuteil geworden, nachdem ein Erlebnis, das meine Kräfte überstieg, meine geistige Lebenskraft völlig aufgezehrt und mich aller Aktivität beraubt hat. Das Ruhen in Gott ist gegenüber dem Versagen der Aktivität aus Mangel an Lebenskraft etwas völlig Neues und Eigenartiges. Jenes war Totenstille. An ihre Stelle tritt nun das Gefühl des Geborgenseins, des aller Sorge und Verantwortung und Verpflichtung zum Handeln Enthobenseins. Und indem ich mich diesem Gefühl hingebe, beginnt nach und nach neues Leben mich zu erfüllen und mich, ohne alle willentliche Anspannung, zu neuer Betätigung zu treiben. Dieser belebende Zustrom erscheint als Ausfluss einer Tätigkeit und einer Kraft, die nicht die meine ist, und, ohne an die meine irgendwelche Anforderungen zu stellen, in mir wirksam wird. Einzige Voraussetzung für solche geistige Wiedergeburt scheint eine gewisse Aufnahmefähigkeit zu sein, wie sie in der dem psychischen Mechanismus enthobenen Struktur der Person gründet. Es war nicht Edith Steins eigene Kraft, aus der heraus sie die Sinnlosigkeitsgefühle durch einen rationalen Entschluss hätte überwinden können. Es musste eine göttliche Kraft sein, die hier in sie einströmte, theologisch gesprochen der Heilige Geist, durch den sich eine Wandlung vollzieht, eine geistige Wiedergeburt, wie Edith Stein schreibt. Wo ihre Erlebnisse zuvor durch Mattigkeit und Niedergedrücktsein bestimmt waren, erschien ihr die Welt nun in neuen, bunten Farben. Eine wichtige Beobachtung Edith Steins zum Phänomen des religiösen Erlebnisses war aber auch, dass man bereits offen sein musste für das Einströmen einer göttlichen Macht, um sie überhaupt im eigenen Inneren wahrzunehmen. Andererseits wird die Person, die ein religiöses Erlebnis hat, daraus nicht notwendigerweise Folgerungen ziehen. Hier setzt nun das Problem der Freiheit ein. Jeder Mensch hat die Freiheit, den geistigen Mitvollzug eines religiösen Erlebnisses nach dem aktuellen Erleben abzubrechen. Es liegt also in der Freiheit jeder Person, dass man, auch wenn man ein religiöses Erlebnis hatte, es entweder als Gottes Wirken anerkennen oder auch ablehnen kann. Hier sieht Edith Stein den Denkfehler Martin Luthers. Er hätte den Eindruck gehabt, er sei durch sein Gotteserlebnis derartig überwältigt worden, dass er nicht habe glauben können, der Mensch habe Gott gegenüber einen freien Willen. Luther sprach vielmehr vom geknechteten Willen. Gott wird den Menschen nicht zwingen oder überwältigen, so Edith Stein, da Gottes Freiheit, so schreibt sie, die wir Allmacht nennen, an der menschlichen Freiheit eine Grenze findet. Diese Dynamik und innere Zusammengehörigkeit von Freiheit und Bindung war für Edith Stein der Grund, Schritte in weitere Verbindlichkeiten zu gehen und in die Kirche einzutreten. Wo erlebe ich meine Freiheit gegenüber Gott? Wo spüre ich seine Geborgenheit? Wo lädt er mich ein, meine Unverbindlichkeit aufzugeben, mich zu binden und so Halt und Frieden zu finden?
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole, 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.